Erster Arbeitstag auf Nebulos. Mein Boss bei Destructo Inc. hat gemeint, das wird so ein entspannter Job. Ein bisschen durchs Meer cruisen, frische Luft schnappen und nebenbei ein paar alte Türme abreißen. So Blödsinn, lauter Monster schwirren da umeinander. Und der Chef, der gibt mir eine verdammte Schneeballkanone mit. Und das, obwohl ich keine Arme habe und das Ding mit meinen Beinen bedienen muss. Ich sag nur Mobbing. Und... ah, da ist er schon wieder so ein Riesenaug, so ein hüpfendes. Hey, warum schaust du so blöd? Ich hab eine Schneeballkanone. Na toll. Warte. War nicht so gemeint. Geh weg. Ah! Grüß euch die Madeln, servus die Buben zu Episode 163 von Pixelbeschallung Reincarnation, dem Retro-Gaming-Podcast mit dem strammen Turm. Diesmal erklimmen wir schwindelerregende Höhen mit Glübschaugen, aber ohne Arme bei Nebulos. Das war ein Spielevorschlag von Sascha. Nebulos, auch bekannt als Towertoppler, Castellian, Subline oder Kyrshanland, ist ein Plattformer aus dem Jahre 1987. Entwickelt von John M. Phillips unter dem Dach von Triffix Entertainment. John M. Phillips kennt man sonst von nicht allzu viel. Nebulos ist das einzige Spiel, das er entwickelt hat, aber er hat auch bei Speedball 2 Brutal Deluxe und Z mitgewirkt und er war Projektmanager der Java-Version von Cannon Fodder, gepublished von Houston Consultants, die zwar viel gepublished haben, aber die Spiele sagen mal nix. Insects in Space, Impossible und Cyberneu zum Beispiel. In den USA war Epix fürs Publishing zuständig. Rausgekommen ist Nebulos auf so gut wie allem. C64, ZX Spectrum, Amiga, DOS, Atari ST, Schneider CPC, Atari 7800, Game Boy NES, Acorn 32-Bit, Symbian, für Wii und für Anstream, naheliegend zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Naja, und am C64 Mini bzw. Maxi, da ist's auch dabei. Die Story, die war zumindest für mich ein bisschen überraschend, schon allein überraschend, weil ich nicht geglaubt habe, dass es überhaupt eine Story gibt. Aus der Anleitung der Version für den Atari 7800. In einem giftigen Meer auf dem fernen Planeten Nebulos, weit außer Sichtweite von Land, stehen 8 mysteriöse rotierende Türme. Sie sind die Machtbasen eines verrückten Wissenschaftlers, der versucht, das Universum zu kontrollieren. Deshalb bist du hier. Du wirst ihn aufhalten, indem du seine Türme zurück ins Meer sprengst. Schließlich bist du der beste Sprengstoffexperte bei Destructo Inc. Zumindest hatte das dein Boss gesagt, um dir diesen Job schmackhaft zu machen. Als er eine Gehaltserhöhung andeutete und sagte, du würdest in dem experimentellen BA-1 Mini-U-Boot durch das Giftmeer kreuzen, da konntest du nicht Nein sagen. Es gibt nur ein kleines Problem. Du musst auf die Spitze jedes Turms klettern, um ihn in die Luft zu jagen. Und jeder wird von verschiedenen Feinden bewacht. Von unzerstörbaren Mutantenmolekülen, seltsamen fliegenden Augen, bösartigen Robotern und riesigen rollenden Kanonenkugeln, die aus dem Nichts angeschossen kommen. Du bist zwar bewaffnet, aber deine Waffe wird die Feinde nicht immer aufhalten. Wenn du nicht schnell genug bist, stoßen sie dich vom Turm für ein ungeplantes Bad im Giftmeer. Und selbst wenn du das Bad überlebst, musst du wieder ganz unten am Turm von vorne beginnen. Aber du weißt, dass du es schaffen kannst. Also zieh deinen Froschanzug an, schnapp dir deine Schneeballkanone und winke zum Abschied. Dein Mini-U-Boot erwartet dich. Aber bevor wir das Universum retten, der Newsflash. 9. August 1987. In Tel Aviv wird der Prozess gegen einen Wissenschaftler aufgenommen, der in der britischen Presse Einzelheiten über das Nuklearwaffenprogramm Israels veröffentlicht hatte. Im September 1986 lockten Angehörige des Geheimdienstes Mossad den Wissenschaftler nach Rom und entführten ihn nach Israel. Und am 15.08.87 verübt die radikale feministische Gruppierung Rote Zora in mehreren bundesdeutschen Städten Anschläge auf Niederlassungen der Bekleidungsfirma Adler. Sie richten sich gegen die Ausbeutung von koreanischen Arbeiterinnen. Der durch die Anschläge entstandene Sachschaden wird auf rund 35 Millionen deutsche Mark geschätzt. Aktuelles: Kommenden Mittwoch und Donnerstag, also kommenden je nachdem, wann ihr die Episode hört, der 26. und 27. August, da bin ich auf der Gamescom, sofern mich die Deutsche Bahn dank kürzlich errichteter Streckensperrung dorthin bringt. Mal schauen, wem ich alles antreffe. Gameboy-Kamera ist jedenfalls dabei. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Episode an einem eher ungewöhnlichen Tag erscheint. Ich habe sonst keine Möglichkeit, alles fertigzustellen und ich bin ja dann eben nächste Woche auf der Gamescom und komme erst Freitag zurück. Und länger warten lassen wollte ich euch auch nicht. Ah, und ganz neu, ihr könnt mir jetzt Sprachnachrichten schicken, so ganz ohne Telefonnummer oder Registrierung, ganz einfach im Browser speakpipe.com/pixelbeschallung oder ihr folgt einfach dem Link in den Shownotes. Das ist jetzt einmal ein Test, ob ihr das überhaupt nutzt. Ihr müsst euch nicht registrieren, ihr müsst keine E-Mail angeben, einen Namen solltet ihr angeben, damit ich die Sprachnachricht zuordnen kann, damit ich weiß, von wem ist denn die überhaupt. Ist mich begrenzt auf 90 Sekunden, weil kostenlose Version, die 12 Dollar im Monat ist mir der Spaß ehrlich gesagt nicht wert, außer es wird exzessiv genutzt und oder es findet sich ein Sponsor, aber das glaube ich irgendwie nicht. Aber ihr könnt natürlich auch ganz einfach einen Spitznamen angeben. Ja, Chartstürmer. Fast den kompletten August auf Platz 1 der deutschen Singlecharts waren die Pet Shop Boys mit It's a Sin. Bei den Alben war es Whitney Houston mit dem Album Whitney. Und natürlich gibt's auch wieder einen Kinostart. 7.8.1987, da ist ein Film ins Kino gekommen, dessen Hauptdarstellerin man kennt. Jetzt nicht zwingend wegen unglaublich guter Filme, eher wegen der Musik. Madonna in Who's That Girl? Aber bevor ihr fragt, Who's That Vollidiot, der nicht zum Thema kommt, ab zum Pixel Royal. Und da lösen wir jetzt einmal das letzte Rätsel. Der tapfere Held, ganz grün und klein, muss in der Not der Retter sein. Aus Wassertiefen ragen empor Gebilde, hier geht was Böses vor. Es geht um einen kleinen grünen Protagonist und um Türme. Bei Destructo Inc. bist du Experte, für Sprengstoff kennst du alle Werte, für Geld ist dir gar nichts zuwider, deswegen reißt du alles nieder, das wissen wir ja jetzt aus der Story. Du hüpfst auf Stufen, weichst geschickt, bevor dein Feind dich fies erblickt. Man klettert mühsam hoch hinauf und nimmt so manchen Sturz in Kauf. Ja, das ist so ganz grob das Spielprinzip. Erreichst du endlich dann das Dach, zerfällt der Turm mit Riesenkrach. Er sinkt hinab ins kühle Nass. Im U-Boot folgt der nächste Spaß. Mit dem U-Boot geht's ins nächste Level. Und zum Schluss schnappt sich Pierre noch seinen Hüpfstock. Und der Pogo-Stick, der hat so einige verwirrt. Der kommt im Spiel natürlich nicht vor, aber die Hauptfigur trägt, zumindest in den meisten Versionen, den Namen Pogo. Das haben gewusst Martin, Gandhi, Dennis, Dr. Terra, Gimpi, Manne, Tobias, Heimpfe, Bulibi, Palacio, der Jensenmann, Chris Bayerforge, Traforeiner, Hallofix und Rookie Star und Vite. Und irgendwie kommt mir das fast ein bisschen wenig vor. Wenn ich dich vergessen habe, bitte melden. Die bekommen nämlich die virtuellen Howard the Duck inspirierten Sammelkarten, zynischer Enterich, Ultraleichtflugzeug und brüllender Vulkan gutgeschrieben. Danke, lieber Hallofix, der Pixelbeschallung monatlich per Kofi unterstützt. Link zu Kofi in den Shownotes, wenn auch du mich einmalig oder monatlich unterstützen möchtest. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder als Direct Message per Discord oder Instagram oder auf irgendeiner anderen Social Media Plattform, auf der ich vertreten bin. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord und den könnt ihr euch aussuchen, sofern er nicht schon vergeben ist. Welche vergeben sind, findet ihr auf pixelbeschallung.at unter Community Highscores oder auf Discord. Die Klasse, die wird euch zugewiesen und hat mehr oder weniger was mit dem ursprünglichen Job zu tun. Und 3 digitale Sammelkarten gibt's auch noch. Nebulus, Towertoppler, Castellian. Bleiben wir da einfachheit halber bei Nebulus. Nebulus ist für die, die es nicht kennen, ein Plattformer, der in den normalen Levels nur horizontal scrollt. Gesehen wird das Spielgeschehen wie gewohnt von der Seite. Die Spielfigur Pogo bewegt sich weder nach links noch nach rechts, kann aber trotzdem laufen, weil der Turm rotiert, dazu später mehr. Jetzt sind wir also da beim ersten Turm, dem Tower of Ice. Unser U-Boot setzt uns naturgemäß ganz unten ab und wir müssen aber ganz nach oben. Warum wir, um einen Turm in die Luft zu jagen, ganz nach oben müssen und nicht die Sprengschätze eigentlich logischerweise unten platzieren, bleibt genauso ein Rätsel wie die Tatsache, dass wir mit einem Raumschiff zum Planeten Nebulus fliegen, um dort mit einem U-Boot zum Turm zu schwimmen. Das wäre ja halt so einfach gewesen, zum Turm gleich hinzufliegen. Da wären wir ja auch ganz gleich oben und bräuchten kein Spiel oder so. Pogo, der Sprengstoffexperte, ist also von seiner Firma auf Außendienst geschickt worden, laut Anleitung in einem Froschanzug. Also, mir ist schon klar, dass die Story anscheinend erst erdacht worden ist, nachdem das Spiel fertig war. Aber da ist ihnen echt nichts Besseres eingefallen. Man braucht schon viel Fantasie, um aus Pogo einen Frosch zu machen. Wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der Kapitelbilder anzeigen kann, dann solltet ihr jetzt einen Screenshot sehen. Wenn ihr das nicht seht, dann habt ihr anscheinend einen Podcatcher, der keine Kapitelbilder anzeigen kann. Also ich weiß ganz genau, dass Spotify das nicht kann, aber ich weiß ja, dass von Spotify keiner zuhört, weil er es nicht kann. Wir sind ein grünes Irgendwas. Ziemlich süß schaut er aus. Der besteht eigentlich nur aus Kopf und Beinen. Oder Körper, Beinen und Augen ohne Kopf. Wer weiß das schon. Ein großer Kopf mit riesigen Glubschaugen, dünnen Beinchen, Schweinsnäschen und einem kleinen Schwänzchen. Nur Arme hat er keiner. Der hat irgendwie was von Chicken Leg aus Golden Eggs, nur putziger. Oder vom Schwarzen Ritter aus Ritter der Kokosnuss nach einem halben Kampf. Es muss also ein Turm erklommen werden. Der Turm, der ist nicht bildschirmfüllend, sondern nimmt zentriert so circa die Hälfte des Bildschirms ein. Das Besondere ist der 3D-Effekt. Unser Alien-Frosch-Ding bewegt sich nicht von der Stelle, außer kleinen Bewegungen nach oben beim Springen, aber dann ist er wieder genauso schnell wieder unten auf der ursprünglichen Position. Gehen wir nach links oder rechts, bleibt er in der Mitte. Er geht zwar, aber der Turm rotiert. So ähnlich wie bei einem Laufrad, nur eben horizontal. Und die Illusion, dass da ein Turm in 3D rotiert, ist wirklich sehr gut dargestellt. Verstärkt wird der Effekt, weil der Turm aus Ziegelsteinen gemauert ist. Man muss bedenken, dass das Spiel 1987 entstanden ist. Leitern gibt's keine. Ohne Arme wird uns das eh nichts bringen, weil wir uns beim Klettern ein bisschen schwer tun. Rund um den Turm sind aber kleine runde Plattformen platziert. Die sind ungefähr so breit wie unser Kerosin-Kermit. Wenn sie direkt nebeneinander aufgereiht sind, ist ein längerer Steg. Ist die danebenliegende Plattform etwas höher, ist es eine Stufe. Und wenn das mehrere sind, wird es eine Treppe. Und diese Treppen, die können schon ein bisschen länger ausfallen. Das Problem Bei den Stufen ist aber, unser Sprengstoffexperte hat offensichtlich den Schnellkurs im Treppensteigen nicht absolviert und kann eine Treppe zwar hochsteigen, aber nicht darauf stehen bleiben. Der geht dann nicht von selbst weiter, nein, wird die Richtung losgelassen. Dann rutscht der Treppenlegastheniker wieder runter. Ist er aber nicht die einzige Möglichkeit, in schwindelerregende Höhen zu kommen. Aufzüge gibt es nämlich auch. Also sowas in der Art, das sind jetzt keine gemütlichen Aufzugskabinen mit Dudelmusik, sondern Plattformen, die links und rechts offen sind, also wirklich nur am Boden, ein Strich, und sie hieven uns hoch. Klingt bis jetzt nicht sonderlich schwierig, aber keine Angst, der Schwierigkeitsgrad von Nerviolus, der hat sich gewaschen, im Giftmeer gewaschen, sei nur. Das einfachste Hindernis sind dann auch so gestapelte, leuchtende Rechtecke, die schießt man einfach weg. Aber ein Spiel, das nur aus 8 Leveln besteht, 8 Türme gibt es nämlich, das muss man irgendwie strecken, weil Spielzeit und so. Das geht halt am einfachsten mit unfairen Mechaniken, die Auswendiglernen voraussetzen. Trial and Error. Verschwindende Fake-Plattformen zum Beispiel. Die schauen aus wie ganz normale Plattformen, die verschwinden aber, wenn man drauf tritt. Und nachdem man in der Luft schwer stehen kann, geht es eine Etage tiefer. Das kann man auch gleich zu Beginn einmal testen. Also gleich zu Beginn in Level 1. Wenn man startet, einfach einmal nach rechts gehen und dann war es das schon wieder, weil wenn in der untersten Etage eine Plattform wegbricht, ist drunter nichts mehr außer dem Giftmeer und das heißt ein Leben weniger. Von den Leben haben wir 3 Stück. Alle 5000 Punkte gibt es ein extra Leben und wenn alle Leben verbraucht sind, brauchen wir ein neues Alien. Ich weigere mich, Pogo als Frosch zu sehen oder noch schlimmer, einen Typen im Froschanzug. Hoffentlich gibt es trotz der eher seltsamen Arbeitstechnik genug Bewerber für den Job. Sind Sie es leid, Tag ein, Tag aus am Schreibtisch zu versauern? Suchen Sie das Abenteuer, dann starten Sie Ihre Karriere bei Destructo Inc. Wir suchen hochmotivierte Mitarbeiter wie Sie für unser neues Turmrückbauprogramm. Vorkenntnisse in Sprengstofftechnik sind nicht zwingend erforderlich. Wir nennen sie auch so Sprengstoff-Top-Experte. Wir bieten exklusive Kreuzfahrten auf dem unberührten idyllischen Giftmeer von Nebulus im brandneuen BA-1 Mini-U-Boot sowie garantierte leistungsabhängige Gehaltserhöhungen.
Gehaltserhöhung nur gültig bei erfolgreicher Vernichtung von 8 rotierenden Todestürmen und Überleben der Mutantenmoleküle. Abstürze ins Meer führen zu sofortigem Neustart der Schicht ohne Überstundenausgleich.
Destructo Inc. Wir sprengen Ihre Erwartungen. Bewerben Sie sich noch heute! Aber das ist ja nicht alles, was uns hindern will, den Level zu beenden. Gegner gibt's ja auch noch. Die meisten von euch, zumindest die, die das Spiel gespielt haben, kennen zumindest diese hüpfenden Bälle und das Riesenglubschauge, weil die Gegner kommen in Level 1 vor. Es gibt aber noch andere, wie Roboterbälle, irgendwas, das ausschaut wie ein Boulder Dash Diamant mit extremen Grafikfehler und etwas, das was von rotierenden Hoden hat, womit der Titel der Episode ja auch schon feststeht. Aber Pogo hat ja seine alles vernichtende Schneeballkanone. Alles vernichtend? Nein, nicht alles. Sogar eigentlich relativ wenig. Manche Gegner können zerstört werden, andere sind relativ unbeeindruckt. Es gibt aber auch Gegner, die sind nur für kurze Zeit eingefroren. Und was das Gegnerabschießen zusätzlich erschwert, zum Schießen muss man stehen bleiben. Stehen bleiben und Feuerknopf heißt Schießen. Feuerknopf beim Laufen heißt Springen. Er hat eine gewisse Logik, nachdem Pogo die Kanone mit seinen Füßen bedienen muss, was beim Laufen ein bisschen schwer ist, hat aber auch den Nachteil, dass ich nicht nur einmal in einen Gegner hineingesprungen bin, anstatt ihn abzuschießen. Wer sich jetzt denkt, Moment, da fehlt ja was. Ja, das stimmt. Das Teil, das ausschaut wie eine Darstellung eines Moleküls. Eine weiße Kugel, um die 4 andersfarbige Kugeln rotieren. das Arschloch-Molekül. Ja, vielleicht nehme ich auch das als Episodennamen. Naja, habt ihr es eh schon gelesen. Das Molekül, das erscheint in definierten Abständen. Die tauchen zwar in unregelmäßigen Abständen auf, scheinen aber ihren Zeitplan ernster zu nehmen als die Deutsche Bahn. Der Zeitpunkt ist nämlich immer gleich und natürlich auch immer ungünstig. Abgesehen davon, dass die Teile unzerstörbar sind, tauchen die immer genau auf Augenhöhe mit Pogo auf. Die folgen der Turmrotation nur bedingt, was das Ausweichen noch erschwert, und fliegen von einer Bildschirmseite zur gegenüberliegenden, also von links nach rechts oder rechts nach links. Da hilft aber nur Ausweichen. Über Treppen zum Beispiel oder den Lift oder einen Durchgang. Jeder Turm ist mit einigen Durchgängen versehen. Das ist aber dann nicht so wie bei Grog's Revenge, das wir in Episode 132 schon besprochen haben. Nein, wir kommen nicht irgendwo raus, sondern genau auf der gegenüberliegenden Seite des Turms. Und wenn uns doch ein Gegner trifft, dann geht's bergab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gegner, die bringen uns nämlich nicht um, die sorgen nur dafür, dass wir das Gleichgewicht verlieren und hinabsegeln. Ist halt nur blöd, wenn wir ins Gift mehr fallen. Praktischerweise heißt das nicht, dass wir gleich ganz nach unten hinabsegeln, sondern im Regelfall heißt das eine Etage nach unten. Praktisch kann es also nicht allzu oft passieren, dass man ins Gift mehr stürzt, wenn man schon eine gewisse Höhe erreicht hat. Theoretisch ist es ja dann super easy, praktisch aber nicht, weil natürlich gibt es ein ziemlich knackiges Zeitlimit von 80 Sekunden, zumindest in Level 1. Bei jedem weiteren Level kommen 20 Sekunden dazu, also 100 Sekunden in Level 2, 120 in Level 3 und so weiter. Allerdings werden die Level nicht nur schwerer, sondern die Türme auch höher, und wenn das Zeitlimit abgelaufen ist, heißt's, wir brauchen einen neuen Pogo und ein Leben ist dahin. Na, klingt jetzt doch ein bisschen schwerer, oder? Aber keine Sorge, da kann ich sogar noch eins drauflegen. Der Weg nach oben, der ist oft nicht offensichtlich. Da muss eben ein Durchgang genommen werden, weil sonst geht's nicht weiter. Oder nur nach unten. Vielleicht muss man aber auch einen Aufzug auslassen und lieber weitergehen. Und möglicherweise ist es an manchen Stellen sogar notwendig, dass uns ein Gegner eine Etage tiefer befördert, weil manuell können wir nicht auslösen, dass Pogo von selbst runterspringt. Nebulus ist halt ein auswendig Lernspiel. Mörder fies, fast fieser als die verschwindenden Plattformen, sind Durchgänge ins Nichts. Das ist so ähnlich wie die Rolltreppe bei den Simpsons ins Nichts. Da ist unterm Exit des Durchgangs einfach keine Plattform und die Schwerkraft tut ihre Pflicht. Das Ende des allerletzten Turmes, also das Ende von Turm 8, bevor das komplette Spiel durchgespielt ist, besteht aus 4 Durchgängen, die nebeneinander liegen, und natürlich ist nur einer der richtige und die anderen, ja, führen halt ins Nichts. Und dann heißt es, nach wochenlangem Üben, Scheitern und Ärgern den Abspann genießen, sofern man die richtige Tür genommen hat. Und der Abspann ist eine Texttafel. Congratulations, you have completed your mission. Und aus. Ende. Sonst nix. Dankeschön. In die Highscore-Liste darf man sich gnädigerweise eintragen. Punkte bekommt man für recht viel. Für Benutzung des Aufzugs zum Beispiel, fürs Treppensteigen, fürs Abschießen der leuchtenden Blöcke und der Gegner, sofern es einer ist, der allergisch gegen Schneebälle ist. Am Ende des Levels gibt es dann noch Punkte für überschüssige Zeit. Technik-Points, das sind standardmäßig 100, reduziert sich aber um 2 Punkte pro Feindberührung, und Extras. Das sind Punkte für abgeschossene Leuchtblöcke und abgefeuerte Schneebälle. Und dann gibt es nach jedem Level noch eine Bonusrunde. Unser Mutantenmolch steigt wieder in sein U-Boot, nachdem der Turm zusammengekracht ist, und taucht ab. Die Bonusrunde ist die Reise zum nächsten Turm. Gesteuert wird das U-Boot BA-1 Submarine, wofür auch immer das BA-1 steht. Unter Wasser ist logisch, weil U-Boot. Der Bildschirm scrollt automatisch von rechts nach links. Das BA-1 ist mit einer Waffe ausgestattet. Und diese Waffe, die stellt unsere Schneeballkanone in den Schatten. Es ist ein Luftblasengewehr. Sterben können wir zwar nicht, ist ja eine Bonusrunde, aber Punkte sammeln. Scharenweise Fische kommen uns entgegen. Die scheinen irgendeinen Defekt zu haben, weil sie pausenlos Salty schlagen. Aber das ist im Giftmeer wahrscheinlich gar kein Wunder. Ein Treffer hüllt sie, ähnlich Bubble Bubble, in eine Luftblase, die man dann einsammeln kann. Bringt dann Punkte pro eingesammelten Fisch in Luftblase. Trifft uns ein ungeblasener Fisch, passiert nix. Aber wir bekommen auch keine Punkte. Warum auch immer man Fische aus einem Giftmeer sammeln will. Giftig, aber weniger fischig, hoffentlich, kann auch Pierre sein. Zeit fürs Rätsel.
Bonjour, bonjour. In letzter Zeit war Pixelbeschallung ziemlich 8-Bit-lastig. Wird Zeit, dass wir einen Sprung nach vorne machen. Passt auf. Ein Korb läuft rum im Unterhemd, der keine Gnade für Schurken kennt. Drei Top-Hits sind darin vereint. Ein Paket-Action, wie es scheint. Im Himmelsstürmer tobt der Graus. Danach, wo Flieger sind zu Haus. Im dritten Akt wird Gas gegeben. In New York City geht's ums Leben. Aus dritter Sicht befreist du prompt die Geiseln, eh der Böse kommt. Gehst von allein, machst Gegner hin. Als Rail-Shooter ergibt es Sinn. Es tickt nicht nur das Taxameter. Fragen stelle lieber später. Drei Spiele, ein Held, du bist startklar. Dann sag die Lösung, So. Der August ist fast zu Ende. Ich check mal, ob Supermärkte schon Weihnachtssachen verkaufen. Wird ja immer früher. Au revoir.
Danke, Pierre. Das sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Der eine oder die andere hat die Lösung wahrscheinlich schon nach dem ersten Absatz gewusst oder nach dem ersten Satz. Die unterschiedlichen Versionen von Nebulos sind nahezu ident, also vom Design her. Natürlich gibt es Unterschiede in Sachen Grafik und Musik. Manche sind mit Ingame-Musik ausgestattet, andere nicht. Die C64-Version ist zum Beispiel ziemlich still bis aufs Titelbild. Okay, und Pogo heißt in der Gameboy-Version Julius. Atari ST und Amiga sind sogar mit Extra-Levels ausgestattet worden. Sollten jemanden die Standard-Levels zu einfach gewesen sein? Was aber alle gemein haben, die Grafik. Die kann sich überall sehen lassen, berücksichtigt man das System. Vielleicht ist das Design der Gegner generell ein bisschen einfallslos, aber die Ausführung und die Animationen sind nicht schlecht. Schon alleine Pogo, wie seine Pupillen beim Gehen wackeln. Wirklich nett. Es hätte sogar fast einen Apple II-Port geben. Damit war John Romero himself beauftragt, ist aber gecancelt worden. Für den US-Markt waren, ich habe es schon erwähnt, Epix, die Publisher. Die Portierung, die war fast fertig. Nur hat Epix plötzlich sämtliche Portierungen gestrichen, weil sie das gesamte Geld für ein unglaublich zukunftsweisendes Megaprojekt braucht haben, bei dem Erfolg garantiert ist. Eine tragbare Spielekonsole. Projektname Handy. Das Geld hat dann doch nicht gereicht und Atari hat es fertig gemacht. Den Atari Lynx. Wie ist es mit Nebulos weitergegangen? Naja, interessanterweise gar nicht. 1994 hat es einen Klon für den russischen Computer BK0011M gegeben, aber der war nicht offiziell, sondern von einem Hobbyprogrammierer, genauso wie die Open-Source-Version von Andreas Röver, die das letzte Update 2022 bekommen hat. Und es gibt ein wirklich gut gemachtes Remake für den Pico 8, das man direkt im Browser spielen kann. Ja, und das war's dann auch. Nebulous ist ein unterhaltsamer Titel mit etwas unbarmherzigem Schwierigkeitsgrad. Die comicmäßige Grafik ist in Ordnung und der 3D-Effekt der rotierenden Türme ziemlich beeindruckend. Soundtechnisch ist leider etwas tote Hose, denn außer ein paar Soundeffekten gibt's auf den meisten Systemen nichts zu hören, außer der Titelmusik am Anfang und den Jingle zu Beginn jeden Levels. Nebulous ist aber super für zwischendurch, außer man hat den Anspruch, es durchzuspielen. Dann sollten viele, viele Tage, Wochen, möglicherweise sogar Jahre Übung eingeplant werden. Damals habe ich Nebulous recht oft am C64 gespielt. Da nannte ich es noch Nebulous. War witzig und der 3D-Effekt hat mir damals schon gefallen, weit bin ich aber nicht gekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals den ersten Turm geschafft zu haben. Aber damals war man eben frustresistenter. Ich kann nicht einmal sagen, wir hatten ja nichts, weil ich glaube, ich kann dafür so gut wie jeden C64-Besitzer sprechen. Wir hatten einige Spiele dafür. Heute kann ich erhobenen Hauptes sagen, ich habe sogar den ersten Turm geschafft. Aber fragt mich nicht, wie und nach wie vielen Versuchen und wie oft. Ja, es kann ziemlich frustrierend sein, aber komischerweise macht das zumindest mir bei Nebulous gar nicht einmal so viel aus. Nebulous hat durchwegs gute Bewertungen bekommen. Von der Powerplay im Jänner 88 satte 90%, Zap 64 im Dezember 87 stolze 97%. Okay, die Happy Computer, da hat Nebulous mit 79% ein bisschen abgestunken, aber sie schreiben gleichzeitig, dass Nebulous eines der besten Plattformspiele ist. Und vom Crash, Your Sinclair und Amstrad Action hat sogar einen Award gegeben und den britischen Golden Joystick Award in der Kategorie Best Game of the Year gab's oben drauf. Und wenn ihr Nebulous heute noch spielen wollt, sind Anstream und der C64 Mini oder Maxi noch die greifbarsten Möglichkeiten. Habt eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at, Social Media oder Discord. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr So wie diesmal war wieder Spielevorschlag, diesmal von Sascha. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Oder vielleicht sogar eine Sprechrolle übernehmen im Intro. Ist lustiger, als wenn nur ich das alleine mache. Folgt mir auf Instagram, @pixelbeschallung. Kommt in den Discord, discord.pixelbeschallung.at. Vergesst nicht auf die neue Option, schickt mir eine Voice Message. Oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei, ganz einfach. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen und oder unterstützen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 163. Wenn ihr nach oben schaut und rotierende Hoden seht, dann seid ihr am dritten Turm des Planeten Nebulous oder in einer ziemlich schrägen Sauna. Es war mir ein Volksfest. Das schmeckt wie alte Füße. Unglaublich, jetzt muss ich den ganzen Blödsinn von vorn klettern. Ich kündige, sobald ich da raus bin.